Lese den Predigtext Philipper 1, Verse 12 bis 18. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, dass es nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Amen.
Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, hier bei uns vor Ort und alle, die auf anderen Wegen mit uns verbunden sind. Der Österreicher Niki Lauda gehört wohl zu den bekanntesten Piloten der Formel 1. Berühmt wurde er durch dramatische Autorennen, durch einen lebensgefährlichen Unfall, dann nach kürzester Zeit die verwegene Rückkehr ins Renngeschäft, neue Erfolge. Niki Lauda war ein knallharter Profi. 6 Jahre vor seinem Tod erschien 2013 ein Spielfilm, der den Anspruch hatte, Laudas Leben und Karriere einigermaßen realistisch nachzuzeichnen. Und darin gibt es diese Szene. Nachdem Lauda gerade geheiratet hat und eigentlich glücklich ist, trifft ihn seine Frau an, wie er erschüttert in einem dunklen Raum steht, nachdenklich, traurig. Und sie fragt ihn, was ist mit dir? Seine Antwort, das Glück ist dein Feind. Es schwächt dich. Es lässt dich zweifeln. Plötzlich siehst du, was du verlieren könntest. Plötzlich siehst du, was du verlieren könntest. Angst vor dem eigenen Glück. Weil wir wissen, dass es zwangsläufig zerbrechlich ist. Manchmal denkt man ja, jetzt müsstest du den Moment festhalten können. Jetzt. Und in der nächsten Sekunde fällt der erste Schatten auf diesen Moment, weil wir eben wissen, dass wir ihn nicht festhalten können. Wir können uns dankbar seiner erinnern, aber wir können ihn nicht festhalten. Und mit jedem Wiedersehen ist ein Abschied unausweichlich geworden. Verstehen Sie, in dem Moment, wo wir über unser Glück reflektieren, wo wir darüber nachdenken, schiebt sich schon wieder eine Distanz dazwischen. Die größte Schwäche des menschlichen Glücks, die größte Schwäche der menschlichen Freude liegt wohl darin, dass sie in hohem Maße abhängig sind, das Glück und die Freude von den Umständen. Und die wesentlichen Umstände unseres Lebens können wir nicht kontrollieren. Wir können unsere Gesundheit nicht kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, wie bestimmte Menschen mit uns umgehen und zu uns stehen. Wir können auch nicht kontrollieren, ob wir politisch in Friedens- oder in Kriegszeiten leben. Und weil die Umstände so unsicher sind und nie wirklich sicher werden, bleibt alles menschliche Glück immer höchst vulnerabel, höchst verletzbar, angreifbar, unsicher. Und deshalb horchen wir auf, wenn Paulus in diesen Versen von einem Glück spricht, von einer Freude spricht, die offensichtlich standhaft ist und unzerstörbar. So endet ja unser Text in Vers 18, Philipper 1, Vers 18. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? So freue ich mich darüber und nicht nur das, sondern ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich freue mich darüber und ich werde mich auch weiterhin freuen, sagt Paulus, was immer geschieht. Und so ist der ganze Philipperbrief ein Protestlied gegen die Zerbrechlichkeit des Glücks. Freut euch in dem Herrn alle Wege, Philipper 4, Vers 4. Und nochmal sag ich, freut euch. Paulus behauptet, es gibt eine Freude, es gibt eine Getrostheit, die niemand zerstören kann, die niemals vergehen wird. die auch unter unseren Tränen immer noch da ist. Und deshalb lautet der Titel unserer Predigt heute Unschlagbare Freude. Unschlagbare Freude, das heißt unbesiegbar. Eine Mannschaft, die als unschlagbar gilt, gilt als unbesiegbar. Um diese Freude geht's heute. Natürlich ist da zum einen die Perspektive des Himmels. Darauf wird Paulus nächsten Sonntag zu sprechen kommen, beziehungsweise in dem Text, den wir nächsten Sonntag auslegen werden, wenn er in Kapitel 1, Vers 23 sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Dann ist alles vollendet und vollkommen gut. Und der Herr Jesus hat es ja denen, die an ihn glauben, auch so versprochen. In Johannes 14, in meines Vaters Hauses, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist uns versprochen. Und dann wird eintreten, was in Johannes 16, Vers 22 steht, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand mehr von euch nehmen. Das ist die Perspektive. Oder wie es Jesaja schreibt im 35. Kapitel, diesen Vers haben wir schon zitiert neulich, die Erlösten, Jesaja 35, Vers 10, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein, ewige Freude. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen werden entfliehen. Und später nach der Predigt singen wir, Jesus, es kommt Grund ewiger Freude. Okay, das ist die Zukunft. Aber diese Freude, und darum geht es in unserem Text heute, sie beginnt schon hier. Sie wirft jetzt bereits ihre Strahlen voraus. Auch wenn wir wissen, dass die Freude dann in der Zukunft sehr viel größer sein wird. Wie Petrus geschrieben hat, 1. Petrus 1, Vers 8, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist Zukunftsmusik, aber es ist ein sicheres Zukunftsversprechen. Wir heute reden über die Gegenwart. Philipper 1. Paulus spricht hier von einer Freude, die schon auf dieser Erde beginnt. Und was diese Freude so robust macht, das sind gerade die schlechten äußeren Umstände, unter denen Paulus sie erfährt und unter denen Paulus darüber schreibt. Ich lese nochmal die Verse 12 bis 13. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, und da sind die Schwestern immer mit eingeschlossen, wie wir wissen, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Und dann schließt dieser Abschnitt am Ende von Vers 18 mit diesem Ausruf, so freue ich mich und nicht nur das, sondern ich werde mich auch weiterhin freuen. Hier spricht Paulus zum ersten Mal in dieser Epistel von seiner persönlichen Situation. Sein Tonfall lässt klar die fürsorgliche Absicht im Hinblick auf die Philipper erkennen, die das 1000 Kilometer entfernt dann als Brief erhalten werden, wenn er sagt, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder. Er betont also extra nochmal diese persönliche Verbundenheit zu ihnen und jetzt will er sie trösten. Den Philippern war ja die prekäre Lage durchaus bekannt, in groben Umrissen zumindest, in der Paulus sich befand, ihr geliebter Apostel. Und deswegen hatten sie den Epaphroditus nach Rom geschickt, haben wir alles schon gesehen, um Paulus zu trösten, um ihm beizustehen. Und Paulus versucht nun seinerseits mit diesen Versen die Philipper zu trösten. Und er setzt da an, dass er sagt, Leute, ich verschweige euch nicht meine Fesseln, aber ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen. Und dann kommt die Begründung, denn wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Dass ich meine Fesseln für Christus trage, ist im ganzen Prätorium bekannt. Und dann entfaltet er seine Situation und er sagt, macht euch keine Sorge. Und wir fragen Paulus, was macht deine Freude so stabil? Paulus, warum bist du da so sicher? Warum schreibst du so trotzig im besten Sinne? Und die Antwort gibt uns Paulus im ersten und im letzten Vers. Diese beiden Verse, die sich wie eine Klammer um den Text legen und in der Substanz das Gleiche aussagen. In Vers 12 sagt er, unsere schweren Umstände werden die Ausbreitung des Evangeliums nicht behindern, sondern sogar befördern. Das Evangelium hat Konjunktur, liebe Philipper. Und in Vers 18 sagt er nochmal in der Substanz das Gleiche, wenn nur Christus verkündigt wird, also das Evangelium wird ausgebreitet. Wenn nur Christus verkündigt wird, ist alles gut. Und das können sie nicht verhindern. Das geschieht. Und nun fragt sich vielleicht mancher, reicht das aus für meine echte Freude? Dass das Evangelium prosperiert, dass das Evangelium in seinem Lauf nicht ausgebremst werden kann? Das ist eine gute Frage. Wie viel bedeutet es für unsere Freude, wie viel bedeutet es für unsere Zufriedenheit, wenn das Evangelium läuft? Sagen wir, naja, ist ja ganz schön, wenn das Evangelium läuft, aber eigentlich brauche ich zu meiner Freude was anderes. Schauen wir zunächst, wie Paulus das begründet. Denn Paulus nennt zwei Gründe. Man könnte sagen, er entfaltet zwei Argumentationsreihen, warum diese Freude unschlagbar ist. Warum diese Freude unschlagbar ist und warum das Evangelium nicht zu bremsen ist. Und diesen beiden Argumentationsreihen werden wir jetzt nachgehen. Also das erste Argument, was Paulus anführt, lautet, die Ausbreitung des Evangeliums ist unabhängig von den äußeren Umständen. Das ist das Erste, was diese Freude so stabil macht. Erstes Argument, ich sage es nochmal, die Ausbreitung des Evangeliums ist unabhängig von den äußeren Umständen. Wie sahen diese äußeren Umstände aus? Paulus sagt, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Wie stand es denn um ihn? Das können wir ziemlich genau erheben. Auch wenn Paulus hier im Brief eine sehr zurückhaltende, bescheidene Formulierung anwendet, er sagt, wie es um mich steht, im Griechischen sind das nur drei Wörter, takat eme, also er führt es nicht weiter aus, sehr zurückhaltend, aber wie diese Umstände aussahen, das wird uns ausführlich in der Apostelgeschichte geschildert und einen kleinen Ausschnitt daraus haben wir in der Lesung eben gehört, also ich rate Ihnen nochmal Apostelgeschichte 21 bis 28 zu lesen. Da haben Sie diese ganze Odyssee, die der Paulus da mitmacht, bevor er in Rom im Gefängnis landet, sehr lebhaft geschildert. Während der dritten Missionsreise, als Paulus nach Jerusalem gekommen war, wurde er von einem Mob beschuldigt, dass er sich gegen das Gesetz und gegen den Tempel ausgesprochen hätte, was erwiesenermaßen die Unwahrheit war. Aber es bestand die Gefahr einer Lynchjustiz. Das kann man in Vers Kapitel 21 lesen und schließlich retten ihm die römischen Soldaten erstmal gewissermaßen den Hals. Es heißt in Kapitel 21, Vers 30, und die ganze Stadt wurde erregt und es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Als sie ihn aber töten wollten, kam die Nachricht hinauf vor den Oberst der Abteilung, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Also da war ordentlich was los. Und die römischen Soldaten retten ihn zunächst, sie können sich so einen Mord auf offener Szene da auch nicht leisten. Und dann hält Paulus zunächst eine öffentliche Rede. Diese Möglichkeit wird ihm zugestanden. In dieser öffentlichen Rede erklärt er nochmal, warum er Christ geworden ist und beweist, dass die Hinwendung zu Jesus Christus als dem Messias und Retter gerade nicht gegen das Alte Testament, gerade nicht gegen die hebräische Bibel verstößt, sondern deren Erfüllung ist. Die Römer wollen auf Nummer sicher gehen, sie verhaften ihn. Sie können sich auch keinen Konflikt mit der Führung des besetzten Jerusalem leisten, also mit den führenden jüdischen Vertretern. Sie wollen das irgendwie diplomatisch lösen. Und deswegen nehmen sie Paulus erstmal in Sicherheitsgewahrsam. Und dann wird bekannt in Kapitel 23, dass am nächsten Tag ein Mordanschlag gegen Paulus geplant sei. Und jetzt retten sich die Römer durch einen Kunstgriff. Paulus wird bei Nacht und Nebel abtransportiert nach Caesarea. Dort in Caesarea kommt es zu Vernehmungen durch Festus und Felix, sogar Herodes schaltet sich ein, aber es gibt keine Entscheidung. Paulus sitzt 2 Jahre im Gefängnis von Caesarea fest. Manchmal muss man auf Entscheidungen von Gerichten, auch von Verfassungsgerichten, lange warten. Das haben wir auch erlebt. Und schließlich wird dann der Gefangenentransport nach Rom verschifft. Viele abenteuerliche Situationen, gefährliche Situationen auf hoher See, das kann man alles sehr spannend in der Apostelgeschichte nachlesen. Und so kommt Paulus nach Rom, wo ihn erneut eine 2-jährige Verhaftung erwartet, also 2-jährige Inhaftierung. Und während dieser Zeit der 2-jährigen Inhaftierung in Rom entsteht unser Philipperbrief, höchstwahrscheinlich. Wieder gibt es ein erstes offizielles Verhör, darüber hatten wir in Vers 7, Kapitel 1, Vers 7 kurz gelesen. Und danach eine quälend lange Wartezeit auf das Urteil. Und das ist die Situation. Das Urteil ist noch nicht gefällt. Ich darf Ihnen verraten, er wurde dann nochmal freigelassen für einige Zeit, aber das weiß er hier noch nicht. Und die Frage ist, wird Nero den Daumen heben oder wird er ihn senken? Davon hängt es letztlich ab. Wird Paulus nochmal freikommen oder wird er gleich exekutiert werden? Der Kaiser lässt sich Zeit, die Paulus nutzt. Und in diese Zeit fällt zum Beispiel, was wir in Apostelgeschichte 28 dann lesen, Apostelgeschichte 28, Vers 30. Paulus überblieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das ermöglicht uns einen Blick auf die Haftbedingungen. Vielleicht haben Sie gestutzt. Ich denke, er ist im Gefängnis. Warum ist er hier in der eigenen Wohnung? Das erklärt sich in Vers 16 von Apostelgeschichte 28. Als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde dem Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Also er hat eine Sonderhaft gewissermaßen, nicht im normalen Gefängnis mit den anderen Gefangenen zusammen. Er stand quasi unter Hausarrest, aber dort unter Dauerbewachung. Man konnte ihm ja kein Verbrechen nachweisen. Der Fall hatte eine gewisse öffentliche politische Brisanz gewonnen für das Verhältnis zwischen Rom und dem besetzten Israel. Sie konnten ihn nicht einfach auf freien Fuß setzen. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, was das für Paulus trotz dieser relativen Freiheit in diesem Hausarrest für eine enorme seelische und körperliche Belastung war. Er war nämlich angekettet an einen Bewacher. Und zwar auf einer 24-7-Basis, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Bewacher wechselten, nach allem, was wir wissen, alle 6 Stunden. Also die Bewacher mussten jeweils nur 6 Stunden durchhalten, dann kam der nächste dran. Immerhin in einem privaten Haus, nicht im Gefängnis. Paulus darf sogar predigen, er lässt die Leute kommen, aber er kann sich nicht frei bewegen. Er kann nicht die Gemeinden besuchen, er muss dort wirklich bleiben. Und dann steht hier in Vers 23, Apostelgeschichte 28, und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, nämlich eine jüdische Delegation, kamen viele zu ihm in die Herberge, da erklärte und bezeugte ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen an bis zum Abend. Also er beweist ihnen, von Jesus ist schon geschrieben im Gesetz des Mose und in euren, ergo in unseren Propheten. Aber er ist ein Gefangener, er kann predigen, er hat keine Bewegungsfreiheit, er hat auch keine Intimsphäre, wenn man so will. Das ist fraglich, ob er bei seinen persönlichen Verrichtungen, ob die da mal die Fessel mal gelöst haben oder nicht. Er hat ständig jemanden an seiner Seite, an den er angekettet ist beim Beten, beim Essen, beim Schreiben, beim Schlafen, aber er kann predigen. Das ist die Situation. Und natürlich haben die Philipper sich Sorgen gemacht. Deswegen haben sie Epaphroditus geschickt. Wie wird es Paulus seelisch gehen? Wie wird er das aushalten? Und was bedeutet seine Situation für die Ausbreitung des Evangeliums? Und in dieser Situation schlägt Vers 18 wie eine Bombe ein. Wenn sie den Brief mit zitternden Händen öffnen und lesen, wo Paulus sagt in Vers 18, ich freue mich und ich werde mich freuen. Unschlagbare Freude. Und man fragt sich, wie kann jemand unter so schlimmen Bedingungen so viel Freude haben? Und die Begründung liefert Paulus umgehend ab Vers 12. Ich lese es noch einmal. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Also der Lauf des Evangeliums, das ist das Erste, was Paulus hier zeigt, ist unabhängig von den äußeren Umständen. Und damit ist auch die Freude des Paulus, weil die ja am Lauf des Evangeliums hängt, wie wir hier sehen, unabhängig von den äußeren Umständen. Und ich frage dich, woran hängt deine Freude? Woran hängt meine Freude? Hätte die Freude des Paulus gehangen an seiner Bewegungsfreiheit? Hätte die Freude des Paulus gehangen an seinem Besitz? Hätte die Freude des Paulus gehangen an seiner Reputation, an seinem Prestige, werden wir gleich noch sehen, an seiner Gestaltungsfreiheit, an seinen Reisemöglichkeiten, dann wäre es jetzt spätestens um seine Freude geschehen gewesen. Aber so kann er den Philipperbrief als eine ehrliche, wir werden gleich sehen, warum, als eine ehrliche Freudenbotschaft schicken. Paulus muss sich nicht verstellen. Paulus muss den Philippern gegenüber nicht eine Situation vortäuschen, die gar nicht existiert. Er muss nicht den starken Mann spielen, sondern er sagt, Leute, Gott hat einen besseren Plan als ich. Denn durch diese Situation, wie es um mich steht, Vers 12, Leute, ist das Evangelium nicht in die Defensive gekommen, sondern in die Offensive. Hier steht das Wort in Vers 12, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums gedient. Da steht im Griechischen Malon. Es fördert die Durchsetzung des Evangeliums. Menge hat das so schön übersetzt, es hat sich eher zur Unterstützung der Verkündigung entwickelt, sagt er. Und in der englischen Standardübersetzung heißt es, what has happened to me has really served to advance the gospel. Es hat also wirklich dazu gedient, den Fortgang des Evangeliums zu fördern. Und das Wort für fördern, was Paulus hier verwendet, also in der Luther-Übersetzung ist es übersetzt, zur Förderung des Evangeliums dient diese ganze Geschichte hier, hängt mit einem interessanten griechischen Verb zusammen, obwohl das hier ein Substantiv ist, prokopäen. Und prokopäen meint eigentlich Fortschritte machen unter Gefahr und gegen Widerstände. Also fördern heißt Fortschritte machen gegen Widerstand. Wörtlich könnte man etwa übersetzen, vorab wegschneiden. Also stellen Sie sich dieses Bild vor, ein zugewachsener Pfad und einer geht vorweg mit der Sense und schneidet den Weg frei. Das steckt hinter diesem Verb. Und so meint Paulus das auch. Das Evangelium setzt sich durch. Das Evangelium setzt sich durch gegen Widerstände. Das heißt eigentlich, zur Förderung des Evangeliums dient das. Es dient dazu, dass das Evangelium sich gegen Widerstände durchsetzt. Und liebe Leute, das ist normal, dass das Evangelium auf Widerstände stößt. Das zieht sich durch das gesamte Neue Testament hindurch. Denken Sie, wenn Paulus in 1. Korinther 16, Vers 9 sagt, mir ist eine Tür aufgetan, aber viele Widersacher sind da. 1. Thessalonicher 2, 2 ganz genauso. Und trotzdem erweist sich immer wieder der Siegeszug als unabhängig von den äußeren Umständen. Das ist der erste feste Grund zur Freude. Und Paulus sagt hier, liebe Leute, das Gefängnis zwingt mich nicht zur Passivität, sondern im Gegenteil, es eröffnet mir ganz neue Dienstmöglichkeiten. Und Paulus beschränkt sich nicht auf die Behauptung, sondern er begründet das jetzt. Er begründet diese Behauptung mit zwei praktischen Hinweisen. Der erste praktische Hinweis steht in Vers 13. Paulus sagt, diese Situation bietet mir eine einmalige missionarische Möglichkeit. Denn, dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Jedem war klar, dass Paulus wegen Jesus im Gefängnis saß. Dass Paulus wegen des Evangeliums in diese schwierige Situation geraten war. Dass Paulus hier den Preis dafür bezahlte, dass er gepredigt hatte, was das Evangelium im Kern bedeutet, die schlimmste Botschaft über einen Menschen und die schönste Botschaft über einen Menschen. Die Botschaft, du Mensch bist vor dem heiligen Gott ein verlorener Sünder. Gott hat dir alles geschenkt, dein Leben, deine vielen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Aber du verweigerst ihm das Vertrauen, du verweigerst ihm die Anbetung, du verweigerst ihm den Dienst und du verweigerst ihm deine Liebe. Und deswegen bist du ein Kandidat der Hölle. Und wenn du auf deinem Weg weitergehst, dann wirst du verloren sein auf ewig. Das war die schlimmste Botschaft. Und die schönste Botschaft lautete, aber dieser heilige Gott hat dich so sehr lieb, dass er dich retten will und dass er alles dafür getan hat. Er hat seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt. Der hat für deine Schuld bezahlt. Der hat für dich die Strafe stellvertretend getragen. Und wenn du dich jetzt persönlich an ihn wendest und ihn bittest, Herr, vergib mir meine Sünde. Ich brauche dich. Rette mein Leben. Und werde du der Herr meiner ganzen Existenz, dann bist du gerettet. Das war das Evangelium. Dafür saß Paulus im Gefängnis. Und das war bekannt. Und Paulus erwähnt hier seine Fesseln. Was waren das für Fesseln? Worin bestanden die? Es gibt verschiedene Begriffe für Fesseln im Griechischen. In Apostelgeschichte 28, Vers 20 verwendet Paulus noch einen anderen, einen spezielleren Begriff. Ich lese Ihnen das kurz vor, Apostelgeschichte 28, Vers 20, da redet Paulus wörtlich von Ketten. Da sagt er, aus diesem Grund habe ich darum gebeten, euch zu sehen, denn in der Hoffnung Israels willen, also wegen meiner Verkündigung des Messias, trage ich diese Ketten. Was waren das für Ketten? Halyses ist das griechische Wort. Und Halyses, das war eine kurze Kette, mit der Gefangene unmittelbar Hand an den Soldaten, der ihn bewachte, angebunden war. Wie Handschellen etwa, müssen Sie sich das vorstellen. Und darum kann Paulus schreiben, dass ich meine Fesseln für Christus trage. Was diese Handschellen sind, nach Apostelgeschichte 28, ist im ganzen Prätorium offenbar geworden. Was ist das Prätorium? Das Prätorium ist einerseits ein Gebäude, Amtssitz des Statthalters, aber das Prätorium schließt immer auch das Personal mit ein. also auch die Wachsoldaten. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir konnten unseren Fall vor dem Bundesverfassungsgericht darlegen, dann meinen wir nicht damit nur das Gebäude in Karlsruhe im Schlossbezirk Nummer 3, sondern dann meinen wir vor den Richtern, vor dem dort zuständigen Juristen konnten wir es darlegen und wir sagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und genauso ist das hier gemeint. Vor dem Prätorium. Das heißt, das Personal ist gemeint. Das Personal im Prätorium waren hauptsächlich die Wachsoldaten. Und zu diesen Leuten des Prätoriums gehörte auch die kaiserliche Leibwache. Das war das Prätorium, die Wachsoldaten. Man kann sich das als eine Eliteeinheit vorstellen, einschließlich der kaiserlichen Leibwache. Und dieses Prätorium hat immer stärkere Bedeutung und auch Macht innerhalb Roms gewonnen. Und für diese Prätoriumssoldaten war das jetzt, überlegen Sie, die Chance ihres Lebens. Einer nach dem anderen wurden sie mit Paulus zusammengekettet. Und Sie denken doch wohl nicht, dass Paulus mit denen nur über das schöne Wetter geredet hätte. Die waren 6 Stunden zwangsweise an ihn gebunden. Er auch an sie, aber sie auch an ihn, ja? Und dann mussten sie dabei sein, wenn Paulus Besuch erhielt, wenn Paulus mit seinen Besuchern Bibelarbeiten durchführte, wie mit dieser jüdischen Delegation. Er erklärt das Evangelium. Und diese Prätoriumsleute, die konnten sich nicht einfach höflich in den Nebenraum verziehen. Sie waren ja an ihn gekettet, ne? Und sie mussten zwangsweise zuhören. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus über die Komik dieser Situation manchmal auch innerlich lächeln musste. So nach dem Motto, der Herr hat sie mir an die Hand gegeben. Ne? Und dann sahen sie das Vorbild des Paulus. Tag für Tag. Sein Vorbild, wie er diese Situation ertrug. Wie er die Freude bewahrte. Wie er höflich mit ihnen umging. Und sie mussten mithören, wenn er dem Timotheus seine Briefe diktierte. Wahrscheinlich hat er auch den Philipperbrief dem Timotheus diktiert. Ja? Das hörten sie alle. Alles, was wir heute lesen, haben die damals gehört. Und wie viele von denen werden sich wohl bekehrt haben? Und nachdem sie sich bekehrt hatten, die Wahrheit natürlich weiterverbreitet haben. Paulus brauchte gar keine Pressekonferenzen zu halten. Er hatte die Elitesoldaten. John MacArthur hat das so schön ausgedrückt, er hat gesagt, die prätorianische Garde wurde die zweite Linie der örtlichen Evangelisation. Ja? Das war gewissermaßen die zweite Linie und sie gingen raus und erzählten allen, was es mit diesem Gefangenen auf sich hatte, der Christus predigte. Sie waren die zweite Linie der Evangelisation. Und deshalb gibt Paulus hier den Hinweis in Vers 13, es ist bekannt im Prätorium und es ist auch bei allen anderen offenbar geworden. Also auch bei denen die Prätoriumsmitglieder davon erzählt haben. Es breitet sich aus über diese glaubwürdigen Zeugen, welches die Elitesoldaten waren. Was für ein Zeugnis haben die an diesem Apostel gesehen? Wahrscheinlich werden sie gesagt haben, irgendwann bricht er ein, irgendwann klappt er zusammen, irgendwann fängt er an, mit seinem Schicksal zu hadern. Aber dann schreibt er solche Briefe hier. Was macht Paulus? Paulus prahlt nicht mit den bekehrten Elitesoldaten, sondern Paulus gibt uns einen versteckten, aber deutlichen Hinweis auf ihre Bekehrung. Schauen Sie mal in Kapitel 4, Vers 22 unseres Philipperbriefes. Als Paulus den Brief beendet mit den üblichen Grüßen, da sagt er in Vers 22, Kapitel 4, Vers 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Das waren natürlich die Prätoriumssoldaten. Sonst hatte er ja keine Kontakte zum Haus des Kaisers. Das war die kaiserliche Leibwache. Es grüßen euch die besonders. Also, die sind jetzt eure Brüder geworden. Stellt euch das vor. Wissen Sie, diese Missionsstrategie hätte sich niemand ausdenken können. Aber Paulus sagt, von Gottes Seite her ist es volle Absicht. Volle Absicht. Und er bekräftigt das nochmal in Vers 16, wo er sagt, die meine Freunde wissen, Vers 16, dass ich hier zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, nämlich von Gott. Da sagt Paulus nochmal, ich bin von Gott an diesen Ort geschickt worden. Und das Wort, was hier für einsetzen steht, keimai, das kann man übersetzen mit bestimmen. Ich bin bestimmt dazu, hier zu sein. Dieses Wort können Sie anwenden auf einen Soldaten, der auf einen bestimmten Posten gesetzt wird. Und Paulus verwendet dieses Wort und sagt, ich bin von Gott auf diesen Posten eingesetzt, weil er das will. Und er hat darüber die Kontrolle, auch jetzt. Und auch daran seht ihr, wie der Lauf des Evangeliums unabhängig ist von den äußeren Umständen. Bis heute. Gott braucht keine geordneten politischen Verhältnisse, um sein Evangelium auszubreiten. Auch wenn Paulus an anderer Stelle dafür gebetet hat, Herr, schenke uns ruhige Verhältnisse, damit wir möglichst ungestört evangelisieren können, hieß das. Es ist schön, wenn das möglich ist und wir beten ja auch dafür, aber das ist nicht die Voraussetzung. unabhängig von den äußeren Umständen. Wir sind dankbar, wenn der Herr das gibt, aber wenn nicht, dann findet Gott wie in China oder wie in Russland auch andere Wege. In Russland in Zeiten, wo die Gemeinde geboomt hat unter schwierigster Verfolgung. Das ist das eine, an dem ihr sehen könnt, das Evangelium ist unabhängig von den Umständen. Und ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Vers 14 sagt Paulus, also Kapitel 1, Vers 14. Einerseits das Prätorium und 14 und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Also ging es in Vers 13 um das Erreichen von Nichtchristen, so freut sich Paulus in Vers 14 über die Mobilisierung von Christen. Er spricht hier von einer Mehrheit von Predigern in Rom und die meisten, sagt er, Brüder, also viele Brüder in Rom. Prediger, die sich offensichtlich unter dem Druck zurückgezogen hatten. Prediger, deren Stimme in der Öffentlichkeit immer leiser geworden war. Und sie sahen das Beispiel des Apostels. Sie sahen, wie er sich nicht schonte. Und das weckte natürlich ihr Gewissen. Wie auch das Gewissen vieler kanadischer Pastoren geweckt wurde, als unser Bruder James Coates wegen seines mutigen Eintretens für den Gottesdienst plötzlich im Gefängnis saß. Das hat viele seiner Amtsbrüder im Gewissen aufgewühlt. Und so wird es auch hier in Rom gewesen sein. Und die Kollegen erleben mit, wie Paulus von Gott beschützt wird. Und sie merken, wie seine Verkündigung durch die Gefängnissituation eben gerade nicht zum Verstummen gebracht wird, sondern multipliziert wird durch diese geniale Verbindung mit den Prätoriumssoldaten. Die hören doch, was durch die Prätorianer verbreitet wird. Die merken doch, dass Paulus offensichtlich Zeitgenossen plötzlich erreicht, an deren Bekehrung man vorher nie zu denken gewagt hätte. Und das alles weckt offensichtlich ihren Mut. Es entfacht neu ihre Begeisterung. Und plötzlich werden sie wieder lauter. Plötzlich werden sie wieder mutiger. Plötzlich gehen sie wieder an die Öffentlichkeit. Und ihr evangelistischer Dienst bekommt einen neuen Anschub, einen neuen Kraftstoß. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Die Gemeinden sind wieder durchgestartet. Und ausgelöst wurde das alles dadurch, dass Paulus ins Gefängnis gekommen war. Das kann nur Gott so planen. Und hier sehen Sie den ganzen Erfindungsreichtum Gottes, der in seiner Souveränität alle Umstände nutzen kann, um sein Evangelium auszubreiten. Schauen Sie, welchen Segen haben wir mitten in den Corona-Wirren erfahren dürfen? Wie viele Türen hat Gott uns gerade in den zurückliegenden 2,5 Jahren, gerade in dieser Zeit, geöffnet? Türen, die vorher nicht aufgegangen waren. Kontakte, die wir vorher nicht knüpfen konnten. Und mehr als einmal haben uns Menschen bezeugt, bis diese Krise kam, war ich ein Namenschrist. Ich bin mitgelaufen, mitgeschwommen aus Tradition, aus Gewohnheit. Aber in dieser Zeit habe ich erst gemerkt, dass ich eigentlich gar kein richtiger Christ war. Dass ich oberflächlich eine gewisse christlich gefärbte Religiosität praktiziert habe. Aber jetzt habe ich zu Jesus gefunden. John Bunyan. Die meisten von Ihnen kennen ihn durch sein Buch Die Pilgerreise, war von Haus aus ein feuriger Prediger. Und weil er sich weigerte, ein Predigtverbot einzuhalten, das die englische Staatskirche über ihn verfügte, haben sie ihn, da er viele Menschen erreichte, kurzerhand in Bedford ins Gefängnis gesteckt. 12 Jahre. Schwierige Zeit. Auch weil er Familie hatte, Kinder hatte, doch sehr gelitten. Zunächst hat er sich nicht vom Predigen abhalten lassen. Man sagt, er hätte durch die Wände gepredigt. Ja? Er hätte so laut gepredigt, dass sich gewissermaßen Menschen jenseits der Gefängnismauern gesammelt hätten, um seine Predigt aus dem Gefängnis zu hören. Interessante Akustik. Und natürlich haben das seine ihn inhaftierenden Behörden gemerkt und sie haben ihn dann noch tief ins Innere des Gefängnisses gesteckt, um ihm auf diese Weise das Maul zu stopfen. Was hat John Bunyan gemacht? Er hat die Zeit genutzt, um die Pilgerreise zu schreiben. The Pilgrim's Progress. Sie wollten ihn zum Verstummen bringen. Aber dadurch gaben die Behörden die Initialzündung zu einem Buchprojekt, das seitdem zu Millionen und Abermillionen von Menschen predigt bis heute. Generation für Generation. Ihr gedachtet, es böse zu machen, Gott aber gedachtet, es gut zu machen. Unabhängig von den Umständen. Gott hat unter allen Umständen seine Wege. Und deswegen schreibt Paulus dann in 2. Timotheus 2, Vers 9, Gottes Wort ist nicht gebunden. Ich bin eingebunden in gewissen Situationen, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Und die Kinder singen manchmal dieses Lied, Gott hat Wege in der Wüste, Gott hat Wege auf dem Meer. Fühlen wir uns auch allein, sind wir manchmal noch so klein, sinngemäß, für Gott ist nichts zu schwer. Ja? Das ist so, müssen wir auch hier irgendwann mal singen mit den Kindern. So, und jetzt schreibt unser Häftling an seine Philipper-Freunde, Leute, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Sorgen um das Evangelium, macht euch keine Sorgen um mich, meine Freude ist unschlagbar. Denn sie ist unabhängig von den äußeren Umständen, weil das Evangelium in seinem Lauf unabhängig von den äußeren Umständen ist. Das ist das Erste. Und damit gibt Paulus keine Entwarnung für das Gebet. Er sagt nicht, also ihr könnt aufhören zu beten, alles in Ordnung. Er sagt nicht, dass alles einfach ist. Aber Paulus weiß, dass der Herr alles dazu gebrauchen wird, dass sein Plan erfüllt wird. Und das ist ungemein befreiend. Und so hat Paulus die Freiheit, noch ein zweites Problem anzusprechen, ab Vers 15 bis Vers 18. Das ist jetzt unser zweiter Teil. Einige zwar, also von denen, die jetzt wieder mutiger geworden sind in Rom, predigen Christus aus Neid und Streitsucht. Einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Also hierher gesetzt bin, kann man auch übersetzen. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter. Denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in wahrhaftiger Absicht, so freue ich mich darüber. Und nicht nur das, ich werde mich auch weiterhin freuen. Aus der Not erwächst jetzt ein zweites starkes Argument, warum unsere Freude unschlagbar ist. Denn die Ausbreitung des Evangeliums ist nicht nur unabhängig von den äußeren Umständen, sondern sie ist zweitens auch unabhängig von den inneren Motiven. Nicht nur unabhängig von den äußeren Umständen, sondern jetzt kommt zweitens unabhängig von den inneren Motiven. Das ist ja interessant. Unter den Brüdern in Rom, die wieder mutiger predigen, kristallisieren sich jetzt zwei Gruppen heraus, die Paulus in Vers 15 benennt. Er sagt, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Eigentümlich. Also die einen predigen Christus aus Neid, so kann man das übersetzen, Missgunst und Streitsucht oder Hader. Und dann wird in Vers 17 noch hinzugefügt, sie machen das aus Selbstsucht oder Eigennutz, um Paulus dadurch zu schaden. Das ist eigentümlich. Und die anderen, sagt er, Vers 15 und 16, in guter Absicht aus Liebe. Die erkennen, dass ich wirklich durch Gottes Führung im Gefängnis gelandet bin, dass Gott mich hierher gebracht hat, um seine Wahrheit zu bezeugen. Ihr Eifer hat ein reines Motiv. Paulus sagt, das Motiv ist Liebe, aus Liebe. Denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier bin. Das heißt, Liebe zu Gott, Liebe zu ihren Hörern, die das Evangelium brauchen, und auch Liebe zu Paulus. Paulus, wir treten in den Riss. Du kannst dich zurzeit nicht frei bewegen. Aber wir sind da. Wir halten die Stellung. Wir vertreten dich. Wir übernehmen einige Aufgaben mit, die du zurzeit nicht übernehmen kannst. Aus Liebe zu Gott, zu ihren Hörern und zu Paulus. Und worin, und das ist ganz entscheidend, worin besteht nun der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen? Lassen Sie uns genau hinschauen. Der Unterschied bestimmt nicht in ihrem lehrmäßigen Inhalt, sondern allein in ihrem Motiv und damit auch in ihrer Haltung Paulus gegenüber. Also diese Hintertreiber, die so gerne ihre kleinen Pfeile gegen Paulus verschießen. Man kann sich das richtig vorstellen. Hier mal eine Spitze, dort mal ein Stirnrunzeln, na, Paulus. Bis hin zu deutlicheren Absetzbewegungen. Also wir brauchen hier keine zugereisten Supertheologen. Auf alle Fälle, sie haben keine sauberen, keine aufrichtigen, keine geistlichen Motive. Und was macht Paulus? Paulus nennt keine Namen. Er nennt keine Details, aber Motive. Er sagt, sie sind neidisch in Vers 15, also offensichtlich neidisch auf seine apostolische Autorität, auf das Gewicht seines Wortes, auf seinen Bekanntheitsgrad. Sie sind geprägt von Streitsucht, das ist das zweite Wort. Das heißt, sie nutzen die Situation, um Paulus zu diskreditieren, um seine Glaubwürdigkeit zu erschüttern, um an seiner Politur zu kratzen. Sie sind wie getrieben von ihrer Ablehnung in der Situation. Und was haben sie davon? Das ist Vers 17. Eigennutz. Hier steht, jene verkündigen Christus aus Eigennutz. Sie wollen, dass ihr Stern heller strahlt. Eigentlich unterschätzt man sie ja als Prediger. Sie wollen, dass ihr Name bekannter wird. Das steckt dahinter. Sie wollen, dass sie bei YouTube mehr Klicks als Paulus bekommen. Sie wollen, dass sie häufiger bei Konferenzen sprechen können als Paulus. Sie wollen mehr Gefolgschaft rekrutieren, mehr Abonnenten und alles, was dazugehört. Und das Wort, was Paulus hier verwendet, heißt Eritrea. Und Eritrea, das Wort bedeutete ursprünglich mal von der Wortentstehung, also von der Etymologie her, Arbeit für Geld. Also, wo hier steht Eigennutz, das war ursprünglich mal Arbeit für Geld. Das bekam dann aber einen negativen Klang. Es beschrieb jemanden, der nach einem bestimmten Posten strebt und sich dafür anbietet. Also ein Karrierist, wenn Sie so wollen. Und der getrieben vom Ehrgeiz alles tut, um seine eigene Position zu verbessern, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das sind diese Leute offensichtlich. Und sie nutzen diese Situation aus. Also man kann jetzt spekulieren, was sie alles über Paulus gesagt haben, weil Paulus das hier nicht schreibt. Er ist ja noch sehr zurückhaltend. Vielleicht hat einer gesagt, ach Gott hat ihn ausgebremst, da muss irgendwo Sünde in seinem Leben sein. Ein anderer wird vielleicht gesagt haben, also wenn er wirklich die Power des Geistes hätte, dann würde er die Ketten abschütteln und gleich zu uns kommen. Der hat keine Vollmacht. Dem fehlt noch da irgendeine Salbung. Ja? So. Ein anderer hat vielleicht gesagt, vielleicht will Gott ja zeigen, dass seine Zeit abgelaufen ist. Er wurde sowieso etwas streng. Ja, er wurde sowieso etwas zu streng, immer diese filigrane Dogmatik, dieses sorgfältige Bemühen um die Begriffe und die Definitionen, also so viel Kopflastigkeit können wir unseren Gemeinden hier nicht mehr zumuten. Und deshalb hat Gott ihn aus dem Verkehr gezogen. Und ein anderer sagte vielleicht, ja, ich vermute, der wird einen Deal mit den Römern gemacht haben, sonst hätte er nicht diese exzellenten Haftbedingungen, so exzellent waren die ja gar nicht, ja. Ja, aber so, es, immerhin, er war nicht im Knast wie die anderen. Und wer weiß, was da alles noch dahinter ist. Leute, fangt mal an, euch innerlich von Paulus zu verabschieden. Aber wir sind ja da. Jetzt habt ihr neue Leitfiguren. Wichtig ist in dieser Situation, es ging nicht um Lehrfragen. Es ging nicht um theologische, biblische Inhalte, die zwischen Paulus und seinen Kritikern irgendwie strittig waren. Paulus sagt im Vers 15, sie predigen Christus. Das heißt, sie predigen, dass Jesus der Retter von Sünde und Verlorenheit ist. Sie predigen Christus. Und Paulus wiederholt das in Vers 17 noch einmal. Er sagt, jene aber verkündigen Christus. Aus Eigennutz und so weiter. Aber sie verkündigen Christus. Und sie wollen offensichtlich damit selber groß rauskommen, dass sie Christus verkünden. Und dabei, fügt Paulus hinzu, gehen sie über Leichen. Nämlich, Vers 17, sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Ich liege schon hier, äußerlich gesehen am Boden, und sie wollen nochmal so richtig drauftreten und das nutzen, um meinen Einfluss zu beschneiden, um mich zu entmutigen. Und interessant, Paulus kehrt das nicht unter den Teppich, er benennt das. Er benennt das nicht, um sich zu rechtfertigen, dann würde er mehr Details erwähnen. Er bringt ja keine Details, deswegen müssen wir so ein bisschen spekulieren, was die wohl gemacht haben könnten. Ja? Aber er benennt das, damit sie für ihn beten. Er sagt das nicht, um sich zu rechtfertigen, sondern er will den Philippern sagen, Leute, betet für mich an dieser Stelle. Und ich denke, das ist auch wichtig, damit sie sich nicht wundern, wenn irgendwann mal seltsame Gerüchte laut werden. Damit sie in ihrem Vertrauen zu Paulus nicht erschüttert werden, sagt er es ihnen lieber selber. Leute, da sind einige Sachen gegen mich im Umlauf, wundert euch nicht. Und dann kommt seine Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerung in Vers 18, wenn man die liest, da stockt einem der Atem. Was sagt er? Was tut's aber? Ja, also so what gewissermaßen, ja? Wir würden mit einem Verballhorn Latein sagen, quem juctum, ja? Wen schert es? Ja, was soll das? Und dann fährt er fort, wenn nur Christus verkündet wird. Auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in wahrhaftiger Absicht, Menge übersetzt sehr schön mit oder ohne Hintergedanken. So freue ich mich darüber. Und nicht nur das, sondern ich werde mich auch weiterhin freuen. Verstehen Sie, was da passiert? Trotz falscher Absichten verkündigen ja diese Leute das richtige Evangelium. Und deswegen freue ich mich. Also es wäre schlimmer, heißt das, wenn sie mit richtigen Absichten ein falsches Evangelium verkündigen würden. Sondern dann lieber mit falschen Absichten ein richtiges Evangelium. Denn was die Leute brauchen, ist das Evangelium. Ganz kurzer Einschub. Diese Stelle wird in der theologischen Diskussion oftmals verwendet, um die kritische Auseinandersetzung mit falschen Lehren zu verhindern. Mit falschen Lehren, die Jesus betreffen oder die Frage, wie ein Mensch erlöst wird. Und dann wird etwa gesagt, also Paulus sagt doch auch hier in Philipper 1, Vers 18, wenn nur Christus verkündet wird, auf jegliche Weise. Also das heißt, sei doch mal inhaltlich ein bisschen großzügiger, ja, auf jede Weise. Der eine sieht Christus als den Sohn Gottes, der andere sieht ihn eben als einen von Gott in besonderer Weise Gesandten. Der eine sagt, dass der Glaube allein rettet ohne Werke. Der andere sagt, naja, du musst eigentlich auch noch Werke tun, wenn du es dann ganz vollständig machen willst. Auf jede Weise. Hauptsache Christus wird verkündigt. Hauptsache es wird von Christus geredet. Sie haben es gemerkt, was der Text sternklar sagt. Das ist eine völlig falsche Anwendung. Denn der Text bezieht das auf jede Weise, nicht auf den Inhalt. Also nach dem Motto, der eine sagt eben, Jesus ist Gottes Sohn und der andere nur, er war ein Gesandter. Auf jede Weise Christus verkündet. Nein, nein, der Text bezieht das nicht auf den Inhalt, sondern nur auf die Motivation. Also, wenn Paulus hier sagt, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, dann ist damit nur die Motivation gemeint. Und das wird ja dann gleich auch noch definiert, mit oder ohne Hintergedanken. Egal, ob mit Hintergedanken Christus richtig gepredigt wird oder ohne Hintergedanken Christus richtig gepredigt wird. So ist das hier gemeint. Und deswegen kann man gerade diesen Vers niemals seriös verwenden, um inhaltliche Unterscheidungen und Diskussionen zu unterbinden. Das ist eine völlige Fehlanwendung dieses Textes, das auf jede Weise, ich sage es nochmal, meint nur die Frage der Motivation. Mit Hintergedanken oder ohne Hintergedanken. So. Und Paulus? Paulus freut sich über diese missgünstigen Brüder, die ihn fertig machen wollen, weil sie das wahre Evangelium weitergeben, weil sie Christus predigen. Und damit haben wir das zweite starke Argument. Das zweite starke Argument, warum der Siegeszug des Evangeliums nicht gestoppt werden kann. Er kann weder von äußeren Umständen gestoppt werden, Verse 12 bis 14, noch von inneren Motiven gestoppt werden, Verse 15 bis 18. Sondern alle Umstände und alle Motive müssen letztlich dazu dienen, dass Gottes Wille geschieht. Natürlich, für die Verkündiger selbst ist das nicht egal. Wir wissen, der Herr erforscht die Herzen. Also für die Verkündiger selbst ist das nicht egal, mit welcher Motivation sie predigen. Gott erforscht auch deren Herz. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 27 über den Heiligen Geist, der aber die Herzen erforscht. Und schon in 1. Chronik 28, Vers 9 kann man das lesen. 1. Chronik 28, Vers 9, da geht es um Salomo, wo Gott sagt, 1. Chronik 28, Vers 9, beziehungsweise David sagt das zu seinem Sohn Salomo im Auftrag Gottes, du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters, diene ihn mit ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten. Und deswegen beten wir ja auch mit Psalm 139, Vers 23 und 24, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Herr, habe Acht auf mein Herz. Reinige mein Herz und schenke mir ehrliche Motive, die dir wirklich dienen. Und das gilt nicht nur für den Dienst der Verkündigung, sondern das gilt für jeden Dienst, den wir in der Gemeinde unseres Herrn tun. Der Herr erforscht unser Herz. Und für den Herrn ist es wichtig, mit welcher Motivation du ihm dienst und ich ihm diene. Ob wir das tun, um unserer eigenen Reputation willen, ob wir das tun, um der Ausübung von Macht willen, ob wir das tun, weil es uns gutes Ansehen bringt oder einfach, weil es uns Spaß macht. Es soll uns ja auch Freude machen, klar. Aber warum tun wir das? Und der Herr erforscht die Herzen. Und deswegen muss man sagen, ein böses Motiv ist vor Gott keine Kleinigkeit. Aber das Evangelium selbst ist davon nicht abhängig. Das macht Paulus hier deutlich. Und schauen Sie, daran wird auch deutlich, wie stark das Evangelium ist. Wie machtvoll der Inhalt dieser Botschaft vom Kreuz, dass Gott durch Jesus unser Todes- und Höllenproblem gelöst hat, als er unsere Strafe trug und es bewies die Glaubwürdigkeit durch seine Auferstehung. Wie machtvoll dieser Inhalt ist. Gott ist nicht daran gebunden, ob der Verkündiger dieser Botschaft es gut meint oder böse meint, ob er edle Motive oder fragwürdige Motive hat. Gott kommt zu seinem Ziel. Und das gibt dem Paulus diese große Freiheit und diese unschlagbare, unbesiegbare Freude, wenn er dann ausruft, so what, was soll's, ich freue mich und ich werde mich freuen. Und damit stehen wir am Schluss vor einer ganz entscheidenden Schlussfolgerung für uns persönlich. Also für Paulus besteht die unschlagbare Freude in dem unschlagbaren Evangelium. Paulus schreibt den Philippern nicht. Paulus schreibt den Philippern nicht. Also Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wie es um mich steht, weil es nicht so schlimm ist. Die Haftbedingungen sind gut, die Leute sind freundlich, deswegen müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das schreibt er nicht. Sondern Paulus schreibt, ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ihr müsst euch auch um meinen Seelenzustand und meinen Gemütszustand keine Sorgen machen. Warum? Weil das Evangelium läuft. Weil das Evangelium läuft. Und weil es weder durch die äußeren Umstände der Heiden noch durch die inneren Motive meiner missgünstigen Kollegen aufgehalten werden kann. Im Gegenteil. Alles muss dazu dienen, dass Gottes Wort sich ausbreitet und darum freue ich mich und werde mich freuen und ihr könnt ganz getrost sein. Und ich möchte dich fragen, ich möchte Sie fragen, ist das für Sie ein Grund zur Freude, dass das Evangelium läuft? Denn daran können Sie ein Stück weit ermessen, was Ihnen das Evangelium bedeutet. Daran können Sie ein Stück weit ermessen, ob das für Sie ein Grund zur Freude ist, dass das Evangelium läuft, was Ihnen der Retter bedeutet, der in diesem Evangelium verkündet wird. Daran können Sie ermessen, was Ihnen Gottes Ehre bedeutet, die immer dort gemehrt wird, wo ein Mensch zum Glauben an das Evangelium, zum Glauben an Jesus findet. Ist es dir eine Freude, daran beteiligt zu sein, dieses Evangelium zu verkünden, es zu verteidigen, es auszubreiten? Das ist die Frage. Als Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf auf die letzte Wegstrecke seines Lebens ging, also jener Mann, der im 18. Jahrhundert die Herrnhuter Brüdergemeinde mitgründete, die ein brennendes Herz für die Mission bei ihren Mitarbeitern förderte, die sich reingehängt hat im wahrsten Sinne des Wortes in diese Aufgabe, viele Heiden mit dem Evangelium zu erreichen. Und als Zinzendorf wusste, mein Weg auf dieser Erde ist nicht mehr lang, da sagte er in einer Bilanz staunend zu einem vertrauten Wegbegleiter, zu David Nitschmann: Habt ihr wohl im Anfang gedacht, dass der Heiland so vieles tun würde, als wir nun wirklich mit Augen sehen an den Gemeindeorten, an so vielen hin und her zerstreuten Kindern Gottes und unter den Heiden, die sich bekehren durften? Habt ihr von Anfang an daran gedacht? Hättet ihr euch das vorstellen können? Und dann fügt er hinzu, Nitschmann: Welch formidable Karawane steht schon um das Lamm herum. Welch formidable Karawane steht schon um das Lamm herum. Damit spielt Zinzendorf an auf eine Stelle aus der Offenbarung, wo die durch das Evangelium Geretteten am Thron des Lammes, also am Thron des Herrn Jesus Christus, der als Opferlamm für uns starb, wo sie um diesen Thron versammelt sind, um ihren Retter zu loben. Und Zinzendorf freut sich über diese formidable, über diese großartige Karawane. Er freut sich über den beeindruckenden Zug der Bekehrten, die sich um den Thron des Lammes scharen. Und in diesem Zug, da werden auch wir dabei sein, wenn du Jesus als deinen Herrn anbetest und allein auf ihn vertraust. Welch formidable Karawane steht schon um das Lamm herum. Dieser Siegeszug des Evangeliums bewirkte bis in Zinzendorfs Todesstunde hinein eine unschlagbare, ewigkeitsfeste Freude. Und der Siegeszug ist nicht im 18. Jahrhundert stecken geblieben. Er geht weiter. Er erreicht die finstersten Winkel der Erde. Unter allen Motiven, unter allen inneren Motiven und unter allen äußeren Umständen. Und deshalb schließe ich mit Larissa, die wir trafen bei einer Konferenz in Moskau. Sie war eine Mitarbeiterin der Gemeinde, die für die Logistik dieses Kongresses von Medizinern und Theologen verantwortlich war. Und in einem ruhigen Moment erzählte sie uns ihre Geschichte. Professor Weise war damals auch dabei. Es war die Geschichte einer kriminellen Karriere mit 22 alkoholabhängig. Und während des Entzugs im Krankenhaus liegt neben ihr eine Drogenabhängige und durch die kommt sie dann an die Drogen heran. Die erste Spritze ist schnell gesetzt. Als die Mutter das merkt, setzt sie Larissa sofort vor die Tür. Sie ist plötzlich obdachlos. Sie klaut, um an die Drogen ranzukommen und landet dann für 4 Jahre im Gefängnis von Irkutsk, wo sie schwere Hepatitis bekommt. In diesem Chaos, in dieser Verzweiflung stößt sie auf Christen. Gott führt ihr diese russischen Christen über den Weg. Die haben keine Angst vor ihrer Krankheit. Die schrecken nicht zurück vor ihrer kriminellen Karriere, sondern sie erzählen ihr von Jesus, dem Retter. Sie erläutern ihr das Evangelium und sie sagen, Larissa, nur so kannst du gerettet werden. Deine Sucht ist nicht das Schlimmste. Dass du im Gefängnis warst, ist nicht das Schlimmste, sondern dass du ohne Gott lebst. Dass du deinen Schöpfer nicht ehrst und liebst, dass du ihm die kalte Schulter zeigst. Aber er hat dich lieb. Und Larissa findet den Weg zu Jesus. Sie kommt zum lebendigen Glauben. Und nach kommt ihr Leben in Ordnung. Sie macht dann eine 4-jährige Fernausbildung, die sich juristische Fachkenntnisse für Sozialarbeit im Gefängnis nennt. Und dann sagt sie, ich will ins Gefängnis gehen. Ich will den Menschen helfen, die in einer ähnlichen Lage sind, wie ich war. Und sie hat uns das dann ganz, ganz ruhig erklärt. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, für einen Übersetzer dabei. Sie sagt, ich weiß nicht, ob ich diese Hepatitis jemals nochmal loswerde. Ich kann damit leben zurzeit. Ich habe gute Medikamente. Was die Zukunft bringt, weiß allein Gott. Aber das weiß ich. Wenn ich heute sterben würde, bin ich bei Jesus. Denn ich weiß, er hat mir alle meine Schuld abgenommen. Das ist unschlagbare Freude. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du derselbe bist, wie du damals bei Paulus warst. Und dass wir uns zu dir flüchten können mit unserem ganzen Leben. Herr, und es ist so ermutigend zu sehen, dass dein Evangelium seinen Siegeszug durchhalten wird bis zum Ziel, bis du wiederkommst. Danke, dass wir uns um dein Evangelium keine Sorgen zu machen brauchen. Und Herr, lass das doch unsere Freude sein, dass wir uns auf dich verlassen können. Und lass uns diese Freude zum Antrieb werden, unseren Zeitgenossen nachzugehen, ihnen deine Botschaft auszurichten. Herr, danke, dass du stark und allmächtig bist und dass du uns lieb hast. Und wir wollen dich wirklich von Herzen anbeten, mit unserem ganzen Leben. Du lieber, guter Herr. Amen.